dieses Werk unter euch vollende. Gleich wie ihr aber in allen Stücken reich seid, im Glauben und im Wort und in der Kenntnis und in allem Fleiß und in der Liebe, die wir in euch erweckt haben, so schaffet, dass ihr auch in diesem Liebeswerk reich seid. Nicht sage ich, dass ich etwas gebiete, sondern weil andere so fleißig sind, prüfe ich auch eure Liebe, ob sie rechter Art sei. Denn ihr wisset die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass, ob er wohl reich ist, war er doch arm um euretwillen, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet. Nur meine Meinung hierfür gebe ich, denn solches ist euch nützlich, die ihr angefangen habt seit vorigem Jahr, nicht allein das Tun, sondern auch das Wollen. Nun aber vollendet auch das Tun, auf das, gleich wie ihr geneigt seid zu wollen, auch euer Tun sei nach dem Maße dessen, was ihr habt. Denn wenn der gute Wille da ist, so ist er wohlgefällig nach dem, was er hat, nicht nach dem, was er nicht hat. Nicht geschieht das in der Meinung, dass die anderen gute Tage haben sollen und ihr Trübsal, sondern dass ein Ausgleich sei. Euer Überfluss diene ihrem Mangel in der gegenwärtigen Zeit, damit auch ihr Überfluss hernach diene eurem Mangel und so ein Ausgleich geschehe. Wie geschrieben steht, 2. Mose 16, 18, der viel sammelte, hatte nicht Überfluss, und der wenig sammelte, hatte nicht Mangel. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Der Vers 9 aus 2. Korinther 8, das ist sozusagen das Herzstück, der zentrale Vers in den Kapiteln 8 und 9 des 2. Korintherbriefes. Und in diesen Kapiteln geht es insbesondere um die Anweisungen des Paulus an die Korinther, die er ihnen zwecks einer besonderen Sammlung für die Heiligen in Jerusalem erteilte. Gleichzeitig finden wir hier das detaillierteste Vorbild des Neuen Testaments für christliches Geben. In den Versen 1 bis 6 stellt Paulus den Korinthern das gute Vorbild der Gemeinden in Mazedonien vor Augen. Er stellt es ihnen vor Augen, um die Korinther und die Gemeinden in ganz Achaia, das heißt Griechenland, zum Werk der Liebe für die notleidenden Gläubigen in Jerusalem zu ermahnen. Dabei berichtet er ihnen von der großen Freigebigkeit der Gemeinden in Mazedonien. Und diese Freigebigkeit der Gemeinden in Mazedonien, die bezeichnet er als die Gnade Gottes, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben ist. Besonders herausragend, so Paulus, ist bei den Gemeinden in Mazedonien zunächst, dass sie trotz ihrer eigenen großen Armut die Gemeinde in Jerusalem unterstützt haben und das reichlich nach ihrem Vermögen und sogar über ihr Vermögen hinaus. Weiter hebt er bei ihnen hervor, dass sie das aus lauteren Motiven heraus getan haben und er betont schließlich, dass sie sogar gaben sich selbst zuerst dem Herrn und danach uns durch den Willen Gottes. Vers 5. Ab Vers 7 verlässt nun Paulus die Gemeinde in Mazedonien und ihr gutes Beispiel und spricht die Gemeinde in Korinth ganz direkt an. Dabei führt er ihnen 4 logisch zwingende Argumente an, mit denen er die Korinther zu diesem guten Werk der Liebe anreizen möchte. 4 Argumente, von denen das zweite ganz zentral ist und ganz wesentlich mit dem Geschehen von Weihnachten zu tun hat. Diesem zweiten Argument das die wichtigste Aussage unseres Predigtextes darstellt. Diesem zweiten Argument ist der Hauptteil der Predigt gewidmet. Zuerst aber will ich uns die vier Argumente von Paulus kurz in ihrem Zusammenhang nennen. In seinem ersten Argument erinnert Paulus die Korinther daran, dass die Gnade und die Gaben Gottes in ihrem Leben in anderen Bereichen schon ganz stark vorhanden sind. Und er möchte, dass die Gnadengabe des selbstlosen Dienens bei ihnen in gleicher Weise zum Ausdruck kommt. Vers 7. Sein zweites Argument leitet Paulus von der Gnade unseres Herrn Jesus Christus ab, dessen Liebe uns drängt, wie wir in 2. Korinther 5, 14 lesen. Das Beispiel der Gemeinde in Mazedonien, das war eines, das die Korinther nachahmen sollten. Das Beispiel Jesu aber sollte verglichen damit einen viel größeren Einfluss auf sie ausüben. Dass wir, so Paulus, von der Liebe und Gnade unseres Herrn Jesus Christus leben, das ist eine gute Begründung dafür, Armen etwas von dem zu geben, was wir haben. Vers 9. Was wir aber auch nur deshalb haben, weil Gott es uns zuvor gegeben hat. Als sein drittes Argument führt Paulus die Tatsache an, dass die Korinther ja bereits seit dem vergangenen Jahr mit dem Geben begonnen haben. Vers 10. Und das, was die Korinther bereits begonnen und aus gutem Grund begonnen haben, das zu vollenden, sei doch nur logisch. Vers 11. Vor allen Dingen aber Gott gefällig. Vers 12. Gott, der uns Mensch nicht nach dem beurteilt, was wir nicht haben, sondern nach dem, was wir haben. Das vierte Argument von Paulus schließlich, das besteht in der Erinnerung an die Unterschiede, die Gottes Vorsehung in der Zuteilung äußerer Güter macht, sowie daran, dass er erinnert, wie schnell sich persönliche Umstände ändern können. Verse 13 bis 15. Gott hat den korinthischen Christen Überfluss deshalb gegeben, damit sie die notleidenden Geschwister in Jerusalem mit ihren Gaben unterstützen. Und wer weiß, vielleicht werden sie, die Korinther, auch einmal in Nöten und auf die Unterstützung anderer Menschen angewiesen sein. Wie schon oben angedeutet, wollen wir uns hauptsächlich im Verlauf der weiteren Predigt mit dem zweiten Argument von Paulus, das er in 2. Korinther 8, Vers 9 anführt, näher befassen. Und ich lese uns diesen Vers noch einmal. Denn ihr wisset oder kennet, wie wir es zum Beispiel in der Übersetzung Schlachter 2000 lesen, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass, ob er wohl reich war, war er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Paulus erinnert hier die Korinther an die Gnade Gottes, die ihnen verkündigt worden ist und die sie in ihrem Leben persönlich erfahren haben. Das wirft natürlich sofort die Frage an uns auf, ob, wie die Korinther, auch wir die Gnade Gottes kennen und in unserem Leben persönlich erfahren haben. Und wenn ja, inwieweit wir wirklich Bedeutung und Wesen der Gnade Gottes verstanden haben. Ich selbst habe lange Zeit Gnade einfach nur mit unverdienter Gunst gleichgesetzt, so lange, bis ich in dem wertvollen Buch Die Souveränität Gottes von Arthur Pink in einer Anmerkung folgende wichtige Klarstellung gefunden habe. Zitat: Ein Freund hat mich darauf hingewiesen, dass Gnade mehr ist als unverdiente Gunst. Einen Landstreicher, der an meine Tür kommt, zu speisen, das ist unverdiente Gunst. Aber es ist noch lange keine Gnade. Doch angenommen, ich speise diesen hungrigen Landstreicher, nachdem er mich beraubt hat, das wäre Gnade. Gnade ist also Gunstzuwendung, wo aktives Verschulden von Seiten des Empfängers vorliegt. Soweit Arthur Pink, und dem ist nur noch hinzuzufügen, dass wir als unerlöste Sünder und Menschen ohne Gott ihm nicht einfach neutral gegenüberstehen, sondern dass unerlöste Sünder nach dem Zeugnis der Bibel Feinde Gottes sind, sodass diese Gedanken direkt auf Menschen ohne Gott anwendbar sind. Und das sind wir alle zumindest gewesen. Zwei Bibelstellen mögen uns zur Verdeutlichung dieses Sachverhaltes dienen. Römer 5, Vers 10. Denn wenn wir mit Gott versöhnt sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Und als zweite Stelle Kolosser 1, 21, 22. Auch euch, die ihr vormals ihm fremd und feindlich gesinnt waren in bösen Werken, hat er nun versöhnt mit dem Leibe seines Fleisches. Ich hoffe, dass uns diese Überlegungen helfen, das prinzipielle Wesen von Gnade im Allgemeinen sowie der Gnade Gottes im Besonderen ein wenig besser zu verstehen. Und wir kehren nun wieder zu unserem Predigtext zurück, in dem uns die Gnade Gottes in seinem Sohn Jesus Christus in spezieller Weise näher erklärt wird. Ganz knapp zusammengefasst könnte man unseren Predigtvers auf folgende Formel bringen. Aus reich wird arm, damit aus arm reich wird. Und genau das ist der Kern der Weihnachtsbotschaft. Diese zwei Punkte sollen uns nun zur weiteren Gliederung der Predigt dienen. Beginnen wir zunächst mit erstens, aus reich wird arm. Der Herr Jesus Christus ist in seiner unendlich großen Gnade für uns Mensch geworden. Mensch geworden, damit Menschen von ihrer Schuld erlöst werden, Vergebung empfangen und zu neuen Kreaturen werden. Erlösung und Vergebung, das sind die entscheidenden Gaben, die uns Menschen geistlich reich machen. Alle natürlichen Gaben und auch selbst alle geistlichen Gaben, so wertvoll sie an und für sich auch sein mögen, die verblassen im Vergleich dazu. Und vor allem haben alle anderen geistlichen Gaben ja auch in Erlösung und Vergebung ihre Grundlage. Dass die Geburt Jesu im Stall von Bethlehem ganz klar darauf ausgerichtet war, dass Menschen Erlösung und Vergebung empfangen, das macht uns zum Beispiel 1. Timotheus 1, 15 deutlich. Und ich lese uns diesen Vers in der Übersetzung Schlachter 2000. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu erlösen, von denen ich der Größte bin. Doch glauben wir nur nicht, es habe unseren Herrn Jesus Christus nichts gekostet, für uns Erlösung und Vergebung zu erwirken. Es hat ihn vielmehr das Kommen in unsere auch schon damals durch die Sünde verdorbene Welt und einen absolut beispiellosen Übergang von reich nach arm gekostet. Ein Übergang, der schließlich am Kreuz von Golgatha seinen Höhepunkt erreicht hat. Aus dem, dem alle Engel dienten und der jeden nur denkbaren Luxus im Himmel genießen konnte, aus ihm wurde ein Mensch, der auf unsere Erde kam. Unsere Erde, die auch damals schon ähnlich kaputt und böse war wie heute, auf diese Erde gekommen ist und dort so gelebt hat, dass man auf Anhieb ihn nicht von einem anderen Erdenbürger unterscheiden konnte. Das allein wäre schon eine unfassbare und ganz und gar große Erniedrigung. Aber es geht noch viel, viel weiter. Der Herr Jesus wurde für uns als Mensch unter den ärmstlichen Bedingungen in einem Stall geboren und in eine Futterkrippe gelegt. Sein ganzes Leben lang hat er größte Armut auf sich genommen, obwohl er als der Sohn Gottes das doch wahrlich nicht nötig gehabt hätte. Er hatte jahrelang kein eigenes Zuhause, wie er etwa in Lukas 9,58 von sich selbst sagt. Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber des Menschensohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Und einmal ganz abgesehen davon hat er, der Sohn Gottes, auch sonst stets mit geborgten Dingen auskommen müssen. Er ist nach seiner Geburt noch nicht einmal in eine eigene, sondern vielmehr in eine fremde Futterkrippe gelegt worden. Als er zu den Menschenmassen gesprochen hat, musste er sich in einem geborgten Fischerboot ein wenig auf den See hinausrudern lassen. Als er die Tempelsteuer bezahlen wollte, musste er erst durch ein Wunder die entsprechende Münze in das Maul eines Fisches gelangen lassen, eines Fisches, den Petrus dann danach gefangen hat. Als Jesus in Jerusalem eingeritten ist, geschah das auf einem geborgten Esel. Und auch das Passafest hat er mit seinen Jüngern nicht in einem eigenen, sondern vielmehr in einem ihm von einer unbekannten Person zur Verfügung gestellten Raum gefeiert. Und selbst begraben lag er nicht in seinem eigenen, sondern in einem geborgten Grab. Seine allergrößte Armut jedoch, die bestand darin, dass er, obwohl vollkommen unschuldig, dass er wie ein Verbrecher am Kreuz gestorben ist, verlassen von fast allen seinen Freunden und noch schlimmer, viel schlimmer, verlassen sogar von Gott. Aber warum nun hat unser Herr Jesus Christus diesen unendlich großen Übergang von ganz reich nach unfassbar arm auf sich genommen? Auf sich genommen und das auch noch ganz und gar freiwillig. Unser Bibeltext gibt uns auf diese wichtige Frage eine zweistufige Antwort. Zunächst steht da einfach um euretwillen. Das heißt ganz einfach für uns. Es ist sehr wichtig, so meine ich, beim Geschehen von Weihnachten und dem sich daraus anschließenden Erdenleben Jesu, das schließlich in seinem Sterben und Auferstehen seinen Höhepunkt und sein Ziel erreicht hat, dass wir in all diesem Geschehen den durch und durch persönlichen Aspekt nicht übersehen. Nicht einfach so pauschal für die ganze Welt ist der Jesus arm geworden. Nein, sondern ganz speziell um einzelner Menschen willen, um sie zu erlösen. Dass Jesu Armut, nämlich die am Kreuz, wirklich um unseretwillen geschehen ist, das sagt uns auch die bekannte Stelle Jesaja 53,5. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. und durch seine Wunden sind wir geheilt. In unserem Predigtext lesen wir nun weiter, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet. Und damit sind wir bei meinem zweiten Hauptpunkt. Zuvor aber will ich uns noch sozusagen als Zusammenfassung des ersten Hauptpunktes einige Sätze aus der Wuppertaler Studienbibel zitieren. Es heißt dort, er, der seinem Wesen nach Gottes geliebter Sohn war, gab seine Herrlichkeit, seine Macht, seine Ehre, sein Leben preis, lag als armes Kind in der Krippe, wanderte heimatlos umher, entbehrte alles Behagen des Lebens und endete, preisgegeben von Gott, verlassen von den Menschen, verhöhnt und gequält am Kreuz. So arm wurde er, der den ganzen göttlichen Reichtum besaß. Er wurde es um euretwillen. Jesu Werk für die ganze Welt vollbracht, wird jetzt von Paulus ganz konkret auf die Korinther bezogen. Und die Anmerkung der Wuppertaler Studienbibel besagt noch, darauf kommt es für den lebendigen Glauben an. Darum hat auch Luther in seinen Erklärungen zu den drei Glaubensartikeln überall das Mich und Mein und Ich hineingebracht. Die mächtigen, objektiven Aussagen des Apostolikums werden erst dann wirklich geglaubt, wenn ich sie ganz und gar auf mich selber beziehe. Soweit nun die Wuppertaler Studienbibel, so viel auch zu meinem ersten Hauptpunkt. Wenden wir uns nun dem zweiten Hauptpunkt zu, damit aus arm reich wird. In unserem Predigtvers lesen wir, wie Paulus den Korinthern schreibt, dass Jesus unermesslich arm wurde, um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Jesus hat also diese Armut um der Gläubigen in Korinth willen auf sich genommen. Und zwar auf sich genommen mit dem Ziel, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet. Die Konjunktivform reich würdet ist im Deutschen eher schwer verständlich und auch nicht so ganz eindeutig. Andere Übersetzungen haben, damit ihr durch seine Armut reich werdet oder um euch durch seine Armut reich zu machen oder so dass ihr durch seine Armut reich wurdet. Jesus ist also deshalb so arm geworden, damit die Gemeinde in Korinth reich werde. Und sie ist auch schon reich geworden, denn auf diese Tatsache stützt ja Paulus gerade seine Argumentation, sein Appell an die Gläubigen in Korinth, den Appell, die notleidende Gemeinde in Jerusalem zu unterstützen. Eben weil sie, die Gemeinde in Korinth, von Gott so reich gemacht worden sind, deshalb sollen sie die genotleidenden Geschwister in Jerusalem mit ihren Gaben unterstützen. Worin besteht nun aber der Reichtum, den Paulus anspricht, den die Korinther von Gott empfangen haben? Ohne jeden Zweifel ist der in Vers 14 genannte Überfluss der korinthischen Christen eine Gabe bzw. ein Geschenk Gottes. Denn alles, was wir gerade auch an äußeren Dingen haben, verdanken wir letztlich immer Gott. Dieser Reichtum aber ist in Vers 9 gerade nicht gemeint, denn äußerlicher Reichtum ist ja keine Folge dessen, dass Jesus für uns so unermesslich arm wurde. Hätte Gott uns Menschen äußerlich reich machen wollen, dann hätte er das ihn überhaupt nichts gekostet. Es muss sich also um eine andere Art von Reichtum handeln, die Gott den Korinthern geschenkt hat. Und diese Art von Reichtum können wir nur verstehen, wenn wir uns den Zustand vergegenwärtigen, in dem sich seit dem Sündenfall jeder Mensch ohne irgendeine Ausnahme von Geburt an befindet. Einen Zustand, das möchte ich an dieser Stelle hervorheben, an dem wir keineswegs unschuldig sind, sondern den wir mit unserer Rebellion gegen Gott selbst verschuldet haben. Das bekannte Kapitel Jesaja 53, aus dem ich uns vorhin schon einmal zitiert habe, das beschreibt die Armut, in der sich jeder Mensch von Geburt an befindet, wie folgt. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Eine andere zentrale Stelle der Bibel, Römer 3, schildert diese Armut mit den folgenden, ebenfalls sehr bekannten Worten. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Aber wie kostbar ist es, dass diese beiden Stellen der Bibel nicht nur unsere Armut ohne Gott deutlich herausstellen und aufzeigen, sondern dass sie sozusagen im gleichen Atemzug hervorheben, dass Jesus gekommen und gestorben ist, um für diejenigen, die an ihn glauben, diese Armut zu beseitigen. Zu beseitigen ein für alle Mal. Jesaja 53 führt dazu aus: Die Strafe lag auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Und in Römer 3 heißt es dann weiter: Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. An anderer Stelle beschreibt Paulus den mit menschlichen Worten nicht zu beschreibenden Übergang von arm zu reich, wie er sich bei den Korinthern vollzogen hat, wie folgt. Wisset ihr nicht, dass die Ungerechten werden das Reich Gottes nicht ererben? Lasset euch nicht irreführen. Weder die Unzüchtigen, noch die Götzendiener, noch die Ehebrecher, noch die Weichlinge, noch die Knabenschänder, noch die Diebe, noch die Geizigen, noch die Trockenbolde werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind euer etliche gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Der Reichtum, den die gläubigen Korinth von Gott aufgrund der freiwilligen Armut Jesu Christi erhalten haben, der besteht also zunächst und vor allem darin, dass ihrem Frevel ein Ende gemacht, ihre Sünde abgetan und ihre Schuld gesühnt worden ist und ihnen stattdessen ewig Gerechtigkeit gebracht wurde, nach Daniel 9,24. Und glauben wir nur nicht, dass wir das alles gar nicht nötig hätten, weil wir vielleicht die oben genannten groben Sünden der Korinther nicht oder noch nicht getan haben. Denn schon allein an menschlichen Maßstäben gemessen gibt es niemanden unter uns, der sein ganzes Leben lang gerecht gewesen wäre. Wie viel weniger gerecht gewesen wäre allein an menschlichen Maßstäben gemessen? Wie viel weniger, wenn wir den letztlich allein maßgeblichen Maßstab Gottes anlegen? Von daher hat es jeder, ausnahmslos jeder, nötig, von Gott dadurch reich gemacht zu werden, dass wir abgewaschen, geheiligt und gerecht gemacht werden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Doch Gott hat die Gemeinde Korinth über dieses unermesslich große Geschenk hinaus noch reicher gemacht. Und das finden wir in 1. Korinther 1, 4 bis 9. Und ich lese uns diese Verse nun. Ich danke Gott allezeit eurethalben für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus, dass ihr seid durch ihn an allen Stücken reich gemacht, an aller Lehre und in aller Erkenntnis. Denn die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und nur wartet auf die Erlösung unseres Herrn Jesus Christus. Der wird euch festgehalten bis ans Ende, dass ihr unsträflich seid auf den Tag unseres Herrn Jesus Christus. Denn Gott ist treu, durch welchen ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Zum Abschluss meines zweiten Hauptpunktes will ich uns noch zwei Zitate anführen, die uns diesen zweiten Punkt, damit aus arm reich wird, noch einmal zusammenfassen. Zunächst aus der MacArthur Studienbibel. Durch das Opfer und die Armut Christi werden die Gläubigen geistlich reich. Sie werden reich in ihrer Rettung, Vergebung, Friede, in Freude und in Ehre. Sie werden zum Miterben Christi. Und noch einmal aus der Wuppertaler Studienbibel. Für sie, das heißt die Korinther, geschah es. Sie kennen auch selber seine mächtige Frucht. Sie wurden reich. Sie fanden Vergebung aller Sünde, Leben und Seligkeit. Sie wurden aus Feinden Gottes, seine geliebten Kinder. Vor ihnen liegt im Übermaß, zum Übermaß, ein ewiges Schwergewicht von Herrlichkeit. Kapitel 4, 17. Welch ein Reichtum! Aber er wurde ihnen nur dadurch zuteil, dass Jesus in die tiefste Armut ging. Das ist Liebe, das ist Geben in seinem ganzen Ernst. An dieser Gnade unseres Herrn Jesus haben aber die Korinther nicht nur ein Vorbild, sondern auch die lebendige Quelle ihres eigenen Gebens. Auch sie dürfen ein Stück ärmer werden, damit andere bekommen, was sie jetzt zum Leben brauchen. Soweit das Zitat. Wir haben nun einiges davon gehört, was Gott für die Gemeinde Korinth und an ihr getan hat. Und es klang auch schon ein wenig heraus, was Paulus mit seiner Botschaft bei den Gläubigen Korinth erreichen wollte. Da wir aber nicht die Gemeinde Korinth zur Zeit von Paulus sind, wollen wir uns kurz noch fragen, was das alles für uns heute zu bedeuten hat. Was wir also persönlich daraus lernen und für unseren Alltag mitnehmen können. Zunächst sollten wir sorgfältig beachten, dass Paulus an die Gemeinde in Korinth samt allen Heiligen in ganz Achaia, das heißt Griechenland, 2. Korinther 1,1 schreibt. Das heißt an Menschen, die abgewaschen, geheiligt und gerecht geworden sind durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes, 1. Korinther 6,11. Für Menschen, vielleicht auch unter uns, die erkennen, dass das ja gar nicht auf sie zutrifft. Für die steht ein Appell an ihre Freigebigkeit erst einmal ganz, ganz, ganz weit hinten. Für sie ist zuallererst entscheidend, dass sie die Gnade Gottes in ihrem Leben wirklich kennen. Das heißt verstehen und persönlich erfahren. Doch, wie kann das geschehen? Ich möchte auf diese Frage mit den Worten Jesu aus Markus 1,15 antworten. Mit den Worten, die er zu Beginn seiner öffentlichen Wirksamkeit ausgerufen hat. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Buße tun, das heißt nichts anderes als umkehren. Umkehren von einem Leben ohne Gott, das letztlich immer ein Leben in der Rebellion gegen Gott ist. Und das an das Evangelium glauben, das bedeutet, kurz gefasst, an das Glauben, es auf mich beziehen und für mich persönlich in Anspruch nehmen, was Paulus in 1. Timotheus 1,15 schreibt. Ein Vers, den ich uns vorhin schon mal gelesen habe. Ich zitiere ihn aber uns noch einmal gerne, und zwar wieder aus der Übersetzung Schlachter 2000. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, das heißt, von der Macht der Sünde zu befreien, aber auch von der auf die Sünde unausweichlich folgenden ewigen Verdammnis zu erretten. Also Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Nun soll noch kurz zwei Anwendungen für uns, die wir die Gnade Gottes in unserem Leben bereits erfahren durften, folgen. Erstens, wir finden in der Bibel an sehr vielen Stellen Aufforderungen an uns, Gott dankbar zu sein. Und das muss, meine ich, auch eine direkte Anwendung gerade unseres Predigttextes sowie des gesamten Geschehens von Weihnachten für uns persönlich sein. Nämlich, dass wir Gott in besonderer Weise und ganz neu dafür danken, dass Jesus sich völlig freiwillig und allein aus Liebe zu uns so sehr erniedrigt hat. In seiner Geburt im Stall von Bethlehem sowieso, dann aber auch und noch sehr viel mehr in seinem Leiden und Sterben am Kreuz von Golgatha. Und je mehr wir, jeder Einzelne, die Gnade Gottes in unserem persönlichen Leben kennen und auch erkennen, dass Jesus nicht einfach pauschal für die ganze Welt gekommen ist, sondern ganz konkret deshalb gekommen ist, um mich zu erlösen und mich zu einem Kind Gottes zu machen, desto mehr wird das auch in uns die Dankbarkeit ihm und seinem für uns vollbrachten Heilswerk gegenüber mehren. Und bedenken wir doch auch, dass selbst dann, wenn wir unser ganzes Leben lang nur damit zubringen würden, dem Herrn Jesus dafür zu danken, dass er so unendlich arm geworden ist und das allein um unseres Willen, dass wir selbst dann dem Herrn Jesus noch nicht genug Dank für das gesagt haben, was er für uns getan hat. Zweitens, Freigebigkeit muss immer im Herzen beginnen und von Freiwilligkeit geprägt sein. Deshalb bittet Paulus die Gemeinde Korinth auch ganz anders um Unterstützung für die notleidende Gemeinde in Jerusalem, als das heute in der Branche der Fundraiser gang und gäbe ist. Insbesondere wendet Paulus keine psychologischen Tricks an, sondern argumentiert vielmehr ganz rational und vor allen Dingen von einer guten geistlichen Grundlage ausgehend. Und schließlich geht es ihm nicht allein um die finanzielle Unterstützung für die Gemeinde in Jerusalem, sondern vielmehr und vielleicht sogar primär um das geistliche Wohl der Korinther. Er möchte, dass sie auch in diesem Liebeswerk reich sind, dass ihre Liebe rechter Art ist. Alles gehört ja sowieso Gott. Und so ist er niemals auf unsere Spende angewiesen. Wohl aber ehrt und verherrlicht es ihn, wenn unsere Dankbarkeit ihm gegenüber sich ausgehend von unseren Herzen nach außen hin ausbreitet. Wenn sie von dort aus unseren Mund sowie unsere Füße und Hände erreicht und weder bei unserem Geldbeutel noch bei unserem Konto Halt macht. Ein solches fröhliches Geben, 2. Korinther 9,7, ist allemal besser als ein Geben aus einem Pflichtgefühl heraus, etwa allein deswegen, um einer Aufforderung der Bibel an uns nachzukommen. Wie auch Warren Wiersbe schreibt, das Gesetz gebietet, aber die Gnade willigt ein. und zwar fröhlich. Wenn wir selbst vom Herrn Jesus Christus so reich beschenkt worden sind, dann ist es eine logische Selbstverständlichkeit, dass wir versuchen, auch andere reich zu machen. Wenigstens ein kleines bisschen. Und das ist sicher auch der Sinn der Weihnachtsgeschenke ursprünglich gewesen. Wer durch die Geburt und dann das Sterben und Auferstehen des Herrn Jesus so unendlich reich beschenkt worden ist, der gibt gern auch ein kleines bisschen von seinem materiellen Reichtum weiter und macht anderen Menschen damit eine Freude. Wobei ich noch anmerken möchte, dass wir anderen Menschen, allermeist aber des Glaubens Genossen, Galater 6,10, nicht nur mit materiellen Dingen eine Freude machen können. Vielmehr können Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft manchmal einen Menschen viel mehr bereichern als etwa ein Geldschein. Schließen möchte ich mit den in engem Zusammenhang mit unserem Predigttext stehenden Versen 8 und 15 von 2. Korinther 9. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen, alle Wege volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Amen.